Symposium Demokratie, das unbekannte Wesen, Workshop Demokratie und Information, Präsentation Informationsvorenthaltung und Desinformation in der Gänsefüßchen Informationsgesellschaft, Gänsefüßchen Gerhard Fröhlich. Mein Problem ist, dass ich zurzeit wieder eine Euphorie spüre, die verbindet sich mit dem Wort ChatGPT, und dabei ist mir eingefallen, was ich zum Teil schon vor Jahrzehnten publiziert habe und beobachtet habe, dass bei jeder technischen Innovation, die natürlich den Konsumentinnen und Konsumenten, den Investoren und so weiter nahegelegt werden muss, deren Akzeptanz errungen werden muss, dass alle diese Innovationen mit Sozialutopien, mit Technoutopien verknüpft werden, mit großen Verheißungen und Versprechungen. Und zugleich muss man leider auch öfters Tendenzen in den Wissenschaften kritisieren. Und das ist heutzutage ganz schwierig, weil es ja so viele erbitterte Wissenschaftsfeinde gibt, die jede, auch nur sachteste Kritik an irgendwelchen Details als Verdammungsurteil interpretieren und nutzen. Es ist aber gerade ein Verdienst, ein positives Merkmal der Wissenschaften und vor allem der Philosophie, dass sie Kritik als A und O, als Grundlage ihrer Rationalität sehen und dass daher Kritik nicht nur erwünscht, sondern sogar verpflichtend ist und dass Kritik nicht Zeichen einer Krise ist, sondern Zeichen, dass das System mehr oder minder gut funktioniert. Zuerst einmal zu den Verheißungen. Wenn ich da meine Artikel in den 90er Jahren ansehe, gibt es da Zitationen von Autoren, berühmten Call for Papers von Tagungen, in denen wird ganz klar gesagt, jetzt durch die Computernetze entsteht eine neue Welt. Das gesamte menschliche Wissen, bitte die Literaturliste mit den Zitationen als PDF gespeichert im www des Symposiums zu konsultieren. Das Gesamt des menschlichen Wissens wird direkt verfügbar sein für jede Person. Sie muss nur etwas haben, nämlich Zugang zu einem vernetzten Computer. Es wird alles immer schneller, die Kommunikation immer leichter und immer transparenter. Und das wird unsere Gesellschaft in allen Aspekten transformieren. Nicht zuletzt wird sie demokratischer werden. Also Stichwort etwa Government Electronic Democracy. Und wir werden daher teilnehmen an der Entwicklung der gesellschaftlichen kollektiven Intelligenz. Sie wird sich vermehren, mannigfaltig. Und wir werden vielleicht auf diese Weise evolutionär zu einem höheren Grad, einem höheren Level an Intelligenz kommen. Das alles war so circa 1996 prophezeit. Ich überlasse es den Zuhörern und Zuhörern zu überlegen, ob das jetzt im Jahr 2023 wirklich eingetroffen ist. Wenn wir uns alle diese damaligen Versprechungen und Verheißungen anschauen, dann hieß es, dass Computernetze die Disparitäten zwischen Zentrum, Peripherie, Metropolen und Provinzen, Stadt und Land, Dritter und Erster Welt, Männer und Frauen auflösen würde, ja sogar das Materielle überwinden, die Macht von Kapital und Waffengewalt, zugunsten des universellen Prinzips der Information. Und die Computervernetzten hätten Zugang zum mühelosen Wissenserwerb, zur voraussetzungslosen, sofortigen Teilhabe an Wissen. Der freie Fluss der Information würde eine allumfassende, tiefgreifende Demokratisierung verschiedenster gesellschaftlicher Bereiche oder gar der gesamten Gesellschaft und daher eine einmalige Entfaltung der menschlichen Kooperation bewirken. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Es gab da natürlich auch noch Autoren, die waren noch optimistischer, wie Moravec oder Tipler. Die haben gleich gesagt, die Unsterblichkeit wird uns durch die Computernetze beschert werden, weil wir unseren Mind speichern können Oder Tipler, der wollte gleich das gesamte Welt zu einem großen Computer umbauen, der dann uns emulieren würde, also vom Toten wieder auferstehen lassen würde. Jetzt habe ich schon damals dagegen gehalten, natürlich unter anderem mit Pierre Bourdieu, Norbert Elias und anderen sozialwissenschaftlich informierten Philosophen im Hinterkopf, dass eine Gesellschaft, die nur dazu die meiste Zeit dann Informationsgesellschaft genannt wurde, in der also Information so wichtig ist, tatsächlich oder angeblich, dass sie weiterhin ein wertvolles Gut ist und dass daher um dieses Gut Machtkämpfe entbrennen, dass es knapp gehalten wird, es soll ja teuer verkauft werden und so weiter und so fort. Das heißt, die Idee, dass Technik eine Gesellschaft demokratisieren würde, alle Informationsbarrieren abbauen würde, habe ich schon damals für äußerst naiv gehalten und nicht nur ich. Im zweiten Punkt möchte ich daher einige Beispiele bringen, wie Informationsverenthaltung stattfindet. Und da ich mich in den Wissenschaften jahrzehntelang aufgehalten habe und daher viele praktische Erfahrungen habe und natürlich auch viel geforscht habe selbst und sehr viel gelesen habe, die Studien anderer Kolleginnen und Kollegen, möchte ich auch auf die Wissenschaft eingehen, wohl wissend, dass es wieder Leute gibt, die da meinen, daher ist die Wissenschaft nichts wert. Aber das stimmt nicht. Gerade wenn man etwas kritisieren kann und darf, ist das ein gutes Zeichen. Auch in der Informationswissenschaft und in der Wissenschaftsforschung, in der Wissenschaftstheorie sowieso, wird angenommen, dass Wissenschaft und Wissenschaftlerin andere informieren wollen. Dass sie eben ihnen ihre Befunde, ihre neuesten Theorien und so weiter, ihre Entdeckungen übermitteln wollen. Das stimmt und stimmt nicht. Etwa Karin Knorr-Zettiner, siehe die Literaturliste, hat einmal in einem kalifornischen Laboratorium genau untersucht und ist da sehr lange quasi wie eine Feldforscherin bei einer Stammesgesellschaft gewesen. Was passiert eigentlich mit der Forschung? Und es zeigte sich, dass in den Publikationen, zumindest in den Letztfassungen, die haben ja dann meistens mehrere Stadien, fast alles weggelassen wird, was man eventuell brauchen würde, um tatsächlich erfolgreich die Forschung zu reproduzieren oder auch weiterzuentwickeln. Das kann jetzt erklärt werden, dass ja es sich um zu banale Prozeduren handelt, dass man mal die Suppe auf 60 Grad aufwärmen muss und dann wieder abkühlen und so weiter. Das war wirklich ein Beispiel, das da gebracht wurde, damit der ganze Prozess funktioniert. Oder eben, damit die anderen sehr lange herumtüfteln müssen, bis sie draufkommen, wie die Prozedur zum Laufen geht. Das heißt, besonders Sharon Travick, die sich als Ethnologin, könnte man sagen, in der Physik, in der Hochenergiephysik-Community herumgetrieben hat, meinte, dass Physiker Reisende sind, Sprechende, dass sie never the whole story glauben, wenn sie etwas lesen, sondern sofort zum Telefon greifen oder heute halt zu anderen digitalen Mitteln, um die Kollegen anzurufen. Und natürlich muss ich, wenn ich von anderen Kollegen was will, ihnen auch was bieten können. Da gibt es ja viele Möglichkeiten der Geschenkökonomie in den Wissenschaften, wie Einladung zu Gastverträgen, zu Gastprofessuren, gemeinsame Forschungsprojekte, Anträge, Co-Autorenschaften anbieten und vieles andere. Das heißt, die beiden Autorinnen sind sich sicher, dass man als Armer, und damit sind wir dann eventuell auch schon bei jungen Wissenschaftlerinnen oder solche ohne Posten oder der Kettenvertrag ist ausgelaufen, sehr schlechte Karten hat, während als Reicher, Bourdieu spricht ja auch schon von Wissenschaftskapitalisten, dass die eben so viele Ressourcen zur Verfügung haben, die sie im Austausch zur Verfügung stellen können, dass sie eben zu relevanten Informationen kommen. Das ist jetzt von vornherein her einmal nicht ein großer Skandal, wenn man es weiß und wenn es ausgesprochen wird. Aber wenn allgemein die Narrative blühen, dass alles so demokratisch, egalitär zugeht und nur die Wahrheit an sich relevant ist, dann ist es doch sinnvoll, gerade Novizinnen und Novizen, die neu ins Feld kommen, ein bisschen vorzuwarnen und ein bisschen ihnen die Naivität zu nehmen. Es gibt dann die Wissenschaft als reine Wissenschaft ja nicht. Das Edouard Bourdieu hat sich das vielleicht noch so vorgestellt, also die Gemeinschaft der Gelehrten, der Wissenschaftlerinnen, sondern Wissenschaft braucht eine Infrastruktur, zum Beispiel Datenbanken. Die Universitätsbibliotheken müssen diese Datenbanken als Campuslizenzen für jedes Jahr neu anmieten und sie dürfen anderen nicht mitteilen, wie viel sie dafür bezahlt haben. Nur als ein Beispiel, wie viele Informationsvorenthaltungsklauseln, wie viele Geheimhaltungsklauseln es auch in den Wissenschaften, in der Wissenschaftsinfrastruktur gibt. Und siehe in der Literaturliste die Studie von Oliver Pramann über Publikationsklauseln in Forschungsverträgen und so weiter. Es ist vielfach vielleicht nicht bekannt. Man hört ja immer gerade aus der Politik die Zurufe Drittmittel, Drittmittel, Drittmittel. Das heißt, man soll nicht vom Staat Geld verlangen, sondern Geld besorgen etwa aus der Industrie, durch Aufträge. Es ist wenig bekannt, dass ein Forscher, eine Forscherinnengruppe, wenn sie Geld erhält, in der Regel Publikationsklauseln unterschreiben muss. Und das heißt, sie verpflichten sich etwa, die fertigen Resultate vor der Veröffentlichung dem Finanzier vorzulegen. Und da gibt es berühmte Fälle. Leider ist mir zurzeit der Beleg dafür abhandengekommen. Der liegt auf irgendeinem anderen älteren eingemoteten Computer, den ich wieder zum Leben wecken muss, demnächst. Eine Forscherin bekam den Auftrag, 4 Medikamente zu vergleichen nach ihrer Effizienz. Es kam raus, alle 4 sind gleich gut. Jetzt hätte man denken können, naja, warum soll das den Auftraggeber großartig stören? Der Auftraggeber war leider der Produzent des Medikaments, das wesentlich teurer, um ein Vierfaches, soweit ich mich erinnern kann, teurer als die Konkurrenzprodukte und wollte natürlich nicht, dass rauskommt, dass alle, auch die viel billigeren, gleich gut sind. Daher hat er natürlich nicht gestattet der Wissenschaftlerin, dass sie ihre Studie veröffentlicht. Sie hat es dann trotzdem gemacht. Natürlich kam dann auf der Auftraggeber sofort mit Anwälten und so weiter. Es wurde alles gestoppt und sie hat größte Schwierigkeiten bekommen. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir gar nicht wissen, wie viele interessante Forschungsresultate in irgendwelchen Schubladen oder auf irgendwelchen Festplatten vor sich hinschlummern, weil die Forscherinnen und die Forscher es nicht publizieren durften. Wir wissen auch nicht, wie viele Fehler reproduziert wurden oder multipliziert wurden, weil eine Studie eben nicht auf Fehler hinweisen durfte und so weiter und so fort. Und hier sind wir schon beim Problem der Justifizierung, die Justifizierung wissenschaftlicher Kommunikation. Die gibt es natürlich in allen Sphären der Gesellschaft, aber es ist besonders seltsam in der Wissenschaft, weil früher wurde das halt auf irgendwelchen kollegialen Weise ausgehandelt, wenn es Konflikte gab. Es gab natürlich auch Gremien wie Senate, Fakultätsvollversammlungen und ähnliches. Jedenfalls gibt es immer mehr Anzeigen, Klagen gegen Wissenschaftler, gegen Wissenschaftlerinnen, die entweder kritische Rezension geschrieben haben oder ein Gerät, eine Erfindung untersucht haben und die Schwachstellen aufgezeigt haben. In einem Fall hat eine Wissenschaftlerin in Paris vor Gericht das eingebracht. Sie fühlt sich durch die Rezension, die kritische, in ihrer Karriere beeinträchtigt. Das Gericht hat dann der Klage nicht stattgegeben. Das heißt, der Angeklagte, es war gar nicht der Wissenschaftler oder Autor selber, sondern der Editor, der sich geweigert hat, diese kritische Rezension zurückzuziehen, also quasi Zensur zu üben. Jedenfalls wurde er vor Gericht zwar entlastet, also freigesprochen. Aber der Skandal ist schon allein, dass so ein Thema überhaupt vor einem Gericht als gerichtsrelevant zugelassen wird. Ein anderer Fall, Lügendetektor. Lügendetektoren sind ja heutzutage schon massenhaft zu deinem Einsatz. Wenn sie etwa in Großbritannien versuchen, eine Sozialhilfe zu erhalten, dann ist im Hintergrund ein akustischer, ein phonetischer Lügendetektor, der das Flattern ihrer Stimme und alles Mögliche analysiert und dann sagt, der Mensch lügt, der bekommt daher keine Sozialhilfe. Jedenfalls konnten da phonetische Forensiker, nennt man diese Leute, nachweisen, dass das Gerät schlimmste Fehler erraten hat. Sofort kam der Anwalt der Firma und hat das Journal bedroht, sie mögen den Artikel zurückziehen. Die haben das auch im Internet zumindest gemacht. Die Online-Version des Artikels war verschwunden, obwohl keinerlei Fehler nachgewiesen worden war, obwohl keinerlei Betrug oder was immer auch Fälschung nachgewiesen werden konnte. Und da muss ich sagen, wenn Verlage nicht mehr hinter ihren Autoren und Autorinnen stehen, wenn Journale nicht mehr hinter ihren Autoren und Autorinnen stehen, dann machen sie sich überflüssig. Wozu brauche ich dann Verlage? Wozu brauche ich Journale? Dann kann ich ja gleich besser alles direkt in Open Access Repositories stellen und so weiter und so fort. Dieser Versuch, alles und jeden zu verklagen, wenn er oder sie etwas Unangenehmes herausbringt, ist die eine Seite der Variante. Die maximale Variante hier sind die Slap-Klagen, also die strategischen Klagen, um politische Partizipation zu behindern. Einschüchterungsklagen, sagt man auch. Die sind gefürchtet, wenn etwa eine Bürgerinitiative so ein Forschungsresultat aufgreift und sich über irgendwelche Verschmutzungen, vergiftetes Wasser oder was immer auch beschwert. Langwierige Verfahren, immens hohe finanzielle Forderungen, denn es wird ja dann behauptet, dass die jeweilige Firma schwersten Schaden aufgrund dieser Behauptung an sich zieht, die ja dann auch in den Medien seine Kreise zieht. Und da geht es dann leicht gleich um Millionen, um hunderte Millionen etwa Dollars. Das ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man auch Desinformation bestellen kann. Es gibt Consulting-Firmen, es gibt Science-Firms, also jedenfalls Firmen, die sich als wissenschaftlich deklarieren und die in ihren Webseiten sogar schon den Werbeslogan verwenden, Zweifel ist unser Produkt, Doubt is our product. Und dazu gibt es auch in der Literaturliste einige Literaturhinweise. Hier, soweit ich weiß, hat das ursprünglich die Asbestindustrie als erstes versucht zu nutzen, denn die kam ja schwer unter Druck. Es wurde immer klarer, dass es asbestverursachte schlimmste Krankheiten gibt. Später hat dann die Tabakindustrie das auch, spätestens ab den 50er Jahren, eingesetzt, um eben den mehr oder minder immer stärkeren wissenschaftlichen Konsens, dass Rauchen zu Lungenkrebs führt, zu torpedieren, zu infrage stellen. Und da kam es dann zu seltsamsten Untersuchungen, zum Beispiel kann ich mich an eine erinnern, da kam raus, dass das Halten von Wellen sittig Lungenkrebs produziert. Also ich kann mir das, ich habe die Studie nicht vorliegen, so vorstellen, dass man eben, wenn man also hunderttausende Raucher hat mit zahllosen Lungenkrebs-Vorkommnissen, dass es dann natürlich eine größere Zahl von Rauchern gibt, die auch einen Wellensittich zu Hause haben. Und da kann man schon irgendwelche Stichproben herausschneiden und zumindest wissenschaftlich unbedarfte Leute damit beeindrucken. Aber das Problem ist, dass ja auch unsere Gerichte, unsere Staatsanwälte, unsere Richter nicht unbedingt vom Fach sind, also naturwissenschaftlich gebildet, medizinisch gebildet etc. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber schon seit vielen Jahrzehnten gibt es eben die Anregung, dass es für solche Fälle Wissenschaftsgerichtshöfe geben müsste, die also, wenn jemand behauptet, er hätte wissenschaftliche Erkenntnisse, die eben dazu führen würde, dass zahllose Leute keinerlei Rente bekommen, keinerlei Schadenersatzzahlungen und so weiter und so fort, dass das eben dann von massiv ausgebildeten Richterinnen, Staatsanwälten und einem enormen Beraterinnenstab prozediert wird und nicht von Laien. So viel zu diesem Punkt. Er ist mir deshalb auch wichtig, weil als Ergänzung unter anderem der Präsentation von der Silvia Kempinger, wir jetzt zu sehr fokussiert sind auf Social Media und ihre Verschwörungstheoretiker die Welt so wirr und irre machen. Aber wir müssen schon sehen, dass da auch viele ganz massive Interessen dahinter stecken, die mit sehr viel Geld ausgestattet sind. Nicht nur politische, wir wissen ja von Trollen und Ähnlichen, die Wahlen schon beeinflusst haben und Brexit-Abstimmung in England, in UK, sondern eben auch alles, was um Klimawandel geht, um Vergiftung der Umwelt und Ähnliches. Jetzt könnten wir sagen, es ist alles ganz schrecklich, aber zum Abschluss möchte ich doch zwei Hoffnungsschimmer skizzieren. Das eine sind die Freedom of Information Acts, also die Informationsfreiheitsgesetze, zumindest jene in den Vereinigten Staaten von Amerika und auch in Schweden. Es gibt es auch in anderen Ländern, aber dort sind sie am besten, würde ich sagen, ausgestaltet und werden auch schon häufiger genützt. Und das andere sind Whistleblowers, das heißt Hinweisgeber, die in einer Firma sitzen, die sehen, was wird alles verschwiegen, was wird für Desinformation nach außen weitergegeben und die es irgendwann nicht mehr aushalten. Zum ersten Punkt möchte ich ein Beispiel vorstellen aus Schweden, also Freedom of Information Act in Schweden und wie sehr dieser Freedom of Information Act auch die Forschung fördert und wichtige Resultate erbringt. Zwei Medizinerinnen, Wernerus und Wold, wollten beim Medical Research Council, das ist quasi die medizinische Förderungsgesellschaft, so ähnlich wie bei uns der FAF, aber eben auf Medizin fokussiert. Sie wollten untersuchen, ob Frauen bei Forschungsanträgen diskriminiert werden. Es ging um sogenannte Postdoc-Stipendien. Und das Stipendium stellt man sich jetzt vor, dass irgendwer, der aus schwachen sozialen Verhältnissen kommt, auf die Weise zu einem Studium kommt, aber das sind Stipendien, die eigentlich einem Gehalt eines wissenschaftlichen Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin gleichkommen, nur mit dem Vorteil, man muss keine Sozialversicherung zahlen, die Leute haben keinen Verlängerungsanspruch, man muss sie nicht rauswerfen irgendwann, sondern das Stipendium endet. Also diese Prekarität, die prekäre Existenz, die Schleudersitz-Existenz von jungen Wissenschaftlerinnen und gerade nachdem sie promoviert sind, wird typisch unter anderem in Form von Stipendien zum Ausdruck gebracht. Natürlich hat der Medical Council gesagt, nein, Datenschutz, das geht nicht, sie wollen keinerlei Informationen über Gutachten ihrer abgelehnten und angenommenen, akzeptierten Kandidatinnen von sich geben. Daraufhin haben sich die beiden Forscherinnen auf den Freedom of Information Act gestützt und ein Gericht hat dann nach einigem Hin und Her ihnen Recht gegeben und hat den Medical Council verdonnert dazu, diese Gutachten rauszurücken. Und die Ergebnisse, die waren dann so schockierend, dass sie mehrere statistische Verfahren parallel verwenden mussten, damit das Journal, der Journalherausgeber ruhig schlafen konnte. Es wurden 4 Gutachterinnen und Gutachter eingesetzt, statt 1 bis 2 wie normal. Und das erste Ergebnis war, dass Frauen 2,5 Mal mehr publizieren mussten als Männer, um auf denselben Punktezahl zu kommen. Es ist sehr interessant, dass qualitative Kommentare über eine Arbeit oft als subjektiv abqualifiziert werden, wenn aber eine Punktezahl dasteht, dann glauben alle, das ist jetzt objektiv und über jeden Zweifel erhaben. Aber nur wenige schauen sich an, wie es zu diesen Punktezahlen kommt und wie viel Willkür da im Spiel ist. Also noch einmal, Frauen mussten 2,5 Mal so viel publizieren als Männer, um dieselbe Punktezahl zu erhalten. Das zweite ist Nepotismus. Es wurde auch untersucht, ob das nahe Verhältnis eines Einreichenden zu einem, der in diesem Komitee saß, die letzte Entscheidung Ja oder Nein getroffen hatte, ob das eine Rolle spielt. Also Nepotismus heißt eigentlich ein Neffe, dem lässt man was zukommen. Also ist heutzutage noch in vielen Gesellschaften der Fall. Wird von anderen dann als Korruption eventuell bezeichnet. Und hier waren natürlich nicht Verwandte, Blutsverwandte gemeint, sondern wenn etwa der Doktorvater in der Kommission saß und eine Ex-Doktorandin, also inzwischen promovierte Person, einen Ansuch gestellt hat, dann ist er natürlich irgendwie befangen. Auch hier kam eindeutig raus, wenn ich jemanden in der Kommission sitzen habe, zu dem ich ein Nahverhältnis habe, werde ich stark bevorteilt. Und das, obwohl, das muss man zur Ehrenrettung dieses Medical Councils sagen, die Prozeduren, die das Reglement vorsah, dass sie in so einem Fall natürlich nicht an der Abstimmung teilnehmen dürfen. Ob es irgendwie Mitleidseffekte gab, da sowieso darf heute nichts abstimmen, obwohl er so eine patente und gescheite Assistentin hat oder was immer auch. Jedenfalls war das das Resultat. Und ohne den Freedom of Information Act hätte man bis heute keinen Beleg. Vielleicht ein paar Gerüchte hinter den Kulissen. Und dieser Befund ist natürlich um die Welt gelaufen, sowohl in Wissenschaftsmedien als außerhalb. Und wir wissen nicht, wie viele wichtige und wertvolle wissenschaftliche Befunde wir nicht kennen, weil eben untersuchte Institutionen etwa sich mit allen Mitteln dagegen wehren, dass sie untersucht werden. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Whistleblowers. Eigentlich heißt es ja auf Englisch genauso wie auf Deutsch Verpfeifer, also der die Pfeife pfeift und irgendetwas aus, ein Betriebsgeheimnis ausplaudert. Aber inzwischen gibt es weniger diskriminierende oder belastende Wörter wie Hinweisgeber. Und wenn wir uns ansehen, zum Beispiel, und auch da habe ich ja viel publiziert, wie wissenschaftliche Betrugs-, Fälschungs-, Plagiatsaffären aufgedeckt wurden, dann wurden die ganz, ganz selten von den Gutachtern, von den Gutachterinnen entlarvt, die bestellt waren und ehrenamtlich unbezahlt das tun mussten, um eine Studie anzusehen vor der Veröffentlichung oder ein Projekt vor der Einreichung. Und entweder waren es Leser, Aufmerksame oder Journalistinnen oder eben Hinweisgeber, also Whistleblower. In unserem Fall gab es einen, siehe die Literaturliste, gab es einen ganz schweren Skandal in den USA, da wurden die Top-Manager aller großen Tabakfirmen verurteilt, Verschwörung gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit, weil sie seit fast 50 Jahren wussten, aufgrund interner wissenschaftlicher Untersuchungen, dass Rauchen zu Lungenkrebs führt und es offiziell aber immer geleugnet haben, Unwissenheit vorgespielt haben und so weiter. Sie wurden zu enormen Strafzahlungen verurteilt. Sie wurden verurteilt, die verheimlichten Akten, Studien, E-Mails alle ins Netz zu stellen, in einen Tobacco Papers Datenbank. Es ist zwar weiter oben dann bei einem Höchstgericht ein bisschen die Strafe gemindert worden, aber die Schande blieb. Die Kosten waren zwar gering, aber auch durchaus nicht unbeträchtlich. Und in der Folge haben viele einzelne Betroffene geklagt, also Witwen von gestorbenen Rauchern, an Lungenkrebs gestorbenen Rauchern. Denn ein Einwand des Höchstgerichts war eben, dass die Fälle so unterschiedlich sind, dass man die nicht in einer Sammelklage behandeln dürfe. Ich verstehe es nicht ganz, aber jetzt haben die Leute dann vielfach einzeln geklagt und haben auch enorme Summen erstritten, zumindest in der ersten Instanz, da ging es sogar um $1 Milliarden. Und in der zweiten Instanz wurde halt der Betrag auf $Millionen reduziert, aber auch das waren noch sehr hohe Summen. Das heißt, die Tabakindustrie musste schon etwas bluten. Im Gefolge von all dem gab es dann natürlich viele Studien, die sich mit den Hintergründen befasst haben, die gezeigt haben, wo und wie haben Tabakkonzerne versucht, ihr Image aufzupolieren, Wissenschaftler einzukaufen, die Beziehungen und die Finanzflüsse zu den Wissenschaftlern jedoch zu verschheimlichen, da sind wir wieder bei Informationsvorenthaltung, damit eben diese Wissenschaftler, unter anderem war das ein schwedischer Wissenschaftler, so tun konnten, als ob sie unabhängige Experten wären und dann im Zweifel gesehen haben, dass etwa, also es ging ja mal zu Beginn um das Rauchen, das Aktivrauchen, das zweite war dann das Passivrauchen und auch da wurde wieder versucht, das alles runterzuspielen und auch da wurden wieder ungeheuer viele Studien über Innenluft gemacht und weiß Gott, was für Faktoren gefunden, die alle angeblich zu Lungenkrebs führen könnten. Und die Leute, die das gemacht haben, die haben halt heimlich Geld bezogen und haben öffentlich als unabhängige Experten fungiert, zumindest teilweise, und haben daher natürlich auch wieder Rückhall oder Widerhall etwa in den Medien gehabt. Und ich habe mir jetzt rückwirkend auch noch angesehen, wie deutsche Medien diese amerikanischen Prozesse kommentiert haben. Und von meinem Gefühl her waren die eher auf der Seite der Tabakkonzerne als auf Seiten der Opfer, weil sie haben immer, wenn ein Höchstgerichtsurteil ein bisschen milder ausgefallen ist als das Erstgerichtsurteil, haben sie wieder geschrieben, eine schwere Schlappe für die Tabakgegner oder ähnliches. Das heißt, schon an der Titelgebung sieht man ja, wem die Sympathien gelten. So viel also zu den Hoffnungsschimmern. Sie haben da in der Literaturliste, wie gesagt, einiges an Literatur zum Nachlesen. Was jetzt ein wichtiges Problem ist, ist der Schutz von Whistleblowern. Jetzt muss ich zugeben, ich will Ihnen ja keine heile Welt vorspielen, es gab zumindest eine schwere Affäre, Affäre Baltimore, siehe das Buch von Keveles, wo ein ganz renommierter Wissenschaftler über Jahre schwer ramponiert wurde, weil er zu seiner Assistentin gehalten hat. Er hat gesagt, ich sehe nicht, dass die irgendwas gefälscht hat, ich sehe nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Andere Chefs, die sagen dann, ich bin traurig und wütend zugleich und distanzieren sich von der gemeinsamen Arbeit, die eben primär von der Assistentin gemacht wurde oder wird. Aber er hat zu ihr gehalten, musste dafür schwer büßen. Es hat aber das Höchstgericht in allen Punkten die beiden freigesprochen und man kam drauf, dass die Whistleblowerin eine war, die schon öfters das gemacht hat und die quasi ihre ganze Lebenskarriere mit Covers, Women of the Year und so weiter in Top-Zeitschriften und so weiter auf ihre Existenz als Whistleblowerin aufgebaut hat und da kam auch einiges an Geld, Preise, Zivilrechts, Bürgerrechtspreise gewinnen und so weiter. Das heißt, selbstverständlich sollte immer die Unschuldsvermutung gelten und selbstverständlich sollten wir uns nicht immer wohlig, gruselig auf jeden Vorwurf stürzen, der irgendwo erhoben wird, denn es kann derjenige, der behauptet, es wird gelogen, der Lügner sein. Und eine heile Welt, wo die Computer oder wer immer auch uns schützt und alles ist einfach, wir brauchen kein kritisches Bewusstsein mehr, wir können allen vertrauen, die wird es nie geben. Ich wiederhole, die wird es nie geben. Und ich würde sogar sagen, es ist gut so, weil dann würden wir unsere Denkfähigkeit verlieren. Also noch einmal, das Problem ist, dass viele der Whistleblower, ob das jetzt Korruptionsfälle waren bei der EU oder sonst wo, vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen in den Medien gefeiert wurden, vielleicht haben sogar ein paar Politiker oder andere lobende Worte hervorgebracht, aber dann sind sie in der Versenkung verschwunden und hier muss noch viel mehr getan werden, um Whistleblowers zu schützen, wenn vor allem es sich herausgestellt hat, dass sie recht hatten, dass sie in der Gesellschaft sehr viel Geld erspart haben, weil etwa eben die Vergiftung eines Flusses entdeckt wurde, enttarnt wurde und daher, wenn man später eingegriffen wäre, der Schaden wesentlich größer und die Reparaturnotwendigkeit wesentlich teurer gewesen wäre. Das heißt, das ist der schwache Punkt und hier sind die Juristinnen und Politikerinnen gefragt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.